herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Thomas Heck, Partner und Leiter der China Business Group bei PwC in Deutschland und Chairman der European China Business Group von PwC. Wir haben uns in dieser Folge des Podcasts über die neue, sich ändernde, multipolare Welt gesprochen, über die Rolle der USA, der BRICS-Staaten, über die Art und Weise, wie sich die aktuellen Kriegskonflikte auf das globale Machtgefüge auswirken könnten, wie sich globale Märkte verschieben und vieles mehr. Dabei haben wir uns Mühe gegeben, diese Themen immer aus dem Blickwinkel von Unternehmen zu sehen, die vor der Herausforderung stehen, auf diese Entwicklung zu reagieren. Da wir in unserem Gespräch Bezug nehmen auf aktuelle Ereignisse, möchte ich noch erwähnen, dass wir diese Aufnahme am 9. Oktober 2023 gemacht haben. Los geht's. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, unseren zweiten Podcast zusammen zu machen. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen die Gelegenheit, im anderen Podcast miteinander zu sprechen.
In einem anderen Podcast, genau. Im BVL-Podcast haben wir über das Thema China gesprochen und Lieferketten und Abhängigkeiten und solche Dinge, denn du bist der Go-To-Experte, wenn es ums Thema China geht. Aber du bist auch gleichzeitig Experte für alle geopolitischen Themen, so würde ich es mal beschreiben. Vielleicht kannst du kurz was zu deinem Hintergrund sagen, was du bei PwC machst und womit du dich beschäftigst und warum gerade Unternehmen, die global unterwegs sind, das heißt, die entweder globale Lieferketten haben oder globale Absatzmärkte pflegen, warum die genau auf dich hören sollten als Experten.
Genau, Boris, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen, was ich bei PwC mache. Also ich bin seit 25 Jahren bei PwC, bin von Hause aus Wirtschaftsprüfer hier im Haus, bin Partner am Standort in Frankfurt, habe viele Jahre lang internationale Unternehmen betreut, hier in Deutschland, aber auch in den USA. Ich war 2 Jahre als Manager für PwC in New York, habe dort 2 US-Börsen-notierte Konzerne betreut, die sehr global aufgestellt sind. Bin dann nach Deutschland zurückgekehrt und habe von 2007 bis 2012 Evonik Industries betreut, einen großen deutschen Mischkonzern damals gewesen, der auch sehr global aufgestellt ist. Wir sind mit dem Konzern damals sehr transformatorische Projekte begleitet, wie große Carve-outs, aber auch ein IPO-Prozess. Und war dann 4 Jahre lang in China von 2012 bis 2016, habe dort große deutsche Konzerne in China betreut, wie in der Volkswagen-Gruppe, Bosch, aber auch Evonik. Und habe eben dort sozusagen auch das Geschäft kennengelernt in Asien mit den ganzen Aktivitäten, die unsere Kunden dort eben haben. Und bin seit 2016 hier am Standort in Frankfurt als Wirtschaftsprüfer tätig. Betreue hier leite die China Business Group von PwC in Deutschland und in Europa. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich viel Kontakte zu Management-Teams in Deutschland, in Europa, aber auch aus China und aus Asien. Und habe, glaube ich, dadurch auch einen ganz guten Einblick, was so die Themen sind, die auf der C-Suite diskutiert werden in Bezug auf internationale Expansion. Welche Märkte schaut man sich zurzeit an? Geht man in diese Märkte über M&A-Transaktionen rein oder klassische Market-Entry oder Greenfield-Investments etc.? Und habe, glaube ich, dadurch einen ganz guten Einblick in die aktuellen Trends. Und ich bin auch sehr eng verbunden hier zum Beispiel mit einem Team bei PwC, das sich ausschließlich zum Beispiel mit dem Thema Geopolitik beschäftigt. Wir haben einen regelmäßigen Austausch, gerade auf das Thema China bezogen und welche Rolle China heute sozusagen in der Geopolitik spielt. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt, um so eine Diskussion auch zu führen, also ein Gespräch zu führen darüber, wie sich eben die Welt gerade verändert. Und wir haben es im Vorgespräch kurz angesprochen, die Welt verändert sich im Moment gerade mal wieder dramatisch durch die Ereignisse, die wir gerade in Israel sehen, die mit Sicherheit auch eine Auswirkung haben werden auf den Nahen Osten insgesamt. An der Region, wo wir eigentlich ja gedacht haben in den letzten Jahren, dass sich das so ein bisschen befriedet. Also auch das, glaube ich, wäre sicherlich ein spannendes Thema, wo man überhaupt einen Podcast mal machen kann. Aber ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns auch in den nächsten Monaten mit Sicherheit nochmal verstärkt beschäftigen müssen.
Ja, es hat zu dieser Situation geführt, dass wir, als wir vor ein paar Tagen zum ersten Mal sprachen, über welches Thema wir in diesem Podcast sprachen, ging es natürlich um das internationale Gefüge und wie Geopolitik den Unternehmen Entscheidungen schwer macht und es ist immer schwieriger zu überblicken und es gibt immer neue Bewegungen, neue Ereignisse und 3-4 Tage später plötzlich ein neues Kriegsgeschehen, mit dem man so eigentlich nicht gerechnet hatte. Deswegen ist es eine verrückte Welt, in der wir momentan leben, ne?
Absolut, genau. Die Ereignisse sozusagen, die auch auf die Unternehmen Auswirkungen haben, die überschlagen sich in den letzten Jahren. Wir sehen das natürlich als Berater, wie unsere Mandanten oder unsere Kunden natürlich versuchen, damit umzugehen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es ist für alle, glaube ich, schwierig, da auch immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, glaube ich, für die Unternehmen in solchen Situationen erstmal Ruhe zu bewahren und zu schauen, okay, welche Dinge haben denn eine unmittelbare Auswirkung auf mein aktuelles Geschäft? Und da wird sicherlich, wird man sehen, jetzt zum Beispiel, ob das Kriegsereignis in Israel zwischen der Hamas und in Israel einen weiteren Konflikt, der natürlich dort kommen kann, zum Beispiel mit dem Libanon, aber auch mit Syrien und anderen Anrainerstaaten, muss man jetzt mal beobachten. Und auch wie sich das zum Beispiel in Ländern auswirkt wie Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ein Land, wo sehr viele Investitionen gerade reinlaufen, auch nach Ägypten zum Beispiel. Länder, wo wir jetzt eigentlich geglaubt haben, dass sich da die Situation eigentlich normalisiert und dass das auch interessante Standorte für große Investitionen werden. Und da muss jetzt abwarten, wie sich diese Länder da positionieren. Und das kann natürlich, je nachdem, wie das ausgeht, sich wirklich unmittelbar sozusagen dann auf Unternehmen auswirken, die dort jetzt gerade zum Beispiel gerade mit großen Investitionsprojekten am Start sind. Und das sind viele deutsche Unternehmen gerade unterwegs im Middle East. Auch wir als PwC sind dort sehr, sehr, sehr aktiv. Und es ist eigentlich auch für, glaube ich, für ein Haus wie eine PwC jetzt eine Herausforderung, wie wir auch damit umgehen. Weil natürlich solche Dinge ja auch dazu führen, dass, sage ich jetzt mal, gewisse Positionierungen stattfinden. Wer schlägt sich sozusagen auf welche Seite? Muss man ehrlicherweise ja auch sehen, dass das jetzt stattfindet, auf so eine Lagerbildung in diesen Ländern, die wieder kommen wird. Und das wird schon eine Herausforderung werden, wie die Unternehmen, die dort investieren, sich da auch wirklich dann auch aufstellen.
Ja, und wir wollen heute so ein bisschen versuchen, alles aus dem Blickwinkel durch die Brille von Unternehmen tatsächlich zu sehen. Also es ist einfach bei so einer Diskussion irgendwie auf einem theoretischen, abstrakten Level zu bleiben. Aber sofern es uns gelingt, wirklich handfeste, konkrete Ratschläge mit auf den Weg zu geben, welche Auswirkungen diese gesamten Ereignisse auf Unternehmen haben und welche Konsequenzen sich daraus ziehen lassen, ich glaube, dann ist uns allen geholfen. Aber vielleicht fangen wir mal damit an, mal ein bisschen klein wenig Revue passieren zu lassen, was wirklich die großen, wirklich weltbewegenden Ereignisse waren, die dieses gesamte Gefüge, von dem wir sprechen, also internationale geopolitische Gefüge, aber auch die Gefüge innerhalb der Märkte in Bewegung gebracht haben. Das sind so ein paar offensichtliche, klassische, große Ereignisse, aber vielleicht noch ein paar kleine. Lass uns mal kurz umreißen, welche Ereignisse da genannt werden müssen und dann noch auf ein paar Ereignisse und Entwicklungen etwas konkreter einzugehen.
Also ich glaube, man kann wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen, dass zum Beispiel die letzten Jahre, die wir in China erlebt haben, natürlich dazu geführt haben, dass wir die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sehen, die sich grundlegend verändert hat, gerade in Bezug auf die Frage, wie geht man zum Beispiel mit ausländischen Investoren im Land um, wie geht man, welche Position will man überhaupt einnehmen in der Welt. Man sieht da natürlich klar Tendenzen dahin, seit einigen Jahren schon, dass China mit einer sehr viel höheren, sage ich jetzt mal auch, mit höherem Selbstbewusstsein, zum Beispiel in internationalen Organisationen auftritt, dass man aber auch klare strategische, wirtschaftliche Ziele verfolgt, technologische Ziele verfolgt und die seit, sage ich jetzt mal, über 10 Jahren etwa auch wirklich mit einer, sage ich jetzt mal, auch wirklich nach außen trägt und sagt, das wollen wir gerne erreichen und dass natürlich die USA als sozusagen die große Nummer 1 der Welt mit großer wirtschaftlicher, aber auch militärischer und großer Softpower, das natürlich als Herausforderung sehen, wenn jetzt sozusagen ein zweiter Player kommt, der sagt, wir wollen auch hier eine große Rolle spielen und dass dieser sozusagen diese Auseinandersetzung der zwei großen Supermächte sich nicht nur auf die auf politische Themen, sondern eben auch wirtschaftliche Fragen, viele andere Themen ausgewirkt haben. Ich glaube, das ist so ein Grundkonflikt, den wir seit etwa 10 Jahren irgendwo beobachten können. Und was wir natürlich dann sehen, ist, dass aufgrund dieser geopolitischen Auseinandersetzung dieser zwei großen Blöcke, möchte ich es mal nennen, natürlich beide Seiten auch technologische Themen weiterverfolgen, was dann natürlich auch Auswirkungen hat auf die Wirtschaft. Ganz klare, sage ich jetzt mal, technologische Themen sind zum Beispiel die Halbleiterindustrie. Das heißt, beide Blöcke sagen, wir wollen, die Amerikaner wollen führend bleiben und die Chinesen sagen, wir wollen führend werden im Bereich Halbleiterindustrie. Was natürlich für denjenigen, der jetzt schon führend ist, die Amerikaner natürlich eine Herausforderung darstellt und dadurch natürlich die Amerikaner sagen, wir wollen unsere Position hier schützen, wir wollen aber auch unsere nationale Sicherheit schützen und dann konkrete Gesetze erlassen, wie zum Beispiel den Chips Act, um sicherzustellen, dass bestimmte Technologien eben nicht weitergegeben werden an China. Und das hat konkrete Auswirkungen zum Beispiel auf Unternehmen in Europa, die sich eben der Frage stellen müssen, gehen wir mit diesen Sanktionen mit, machen wir die mit und liefern wir bestimmte Technologien eben nicht mehr nach China? Oder finden wir Wege, das gegebenenfalls zu umgehen? Also wie stellen wir uns da eigentlich auf? Das heißt, in solchen Unternehmen sind das konkrete Fragen, die sich sozusagen aus dieser geopolitischen Auseinandersetzung ergeben haben, die auch in der im täglichen Doing des Unternehmens dann auch Auswirkungen haben. Ein anderes großes Feld ist das Thema Automobilindustrie, wo sich sozusagen ein kompletter globaler Markt verändert, dadurch, dass die Chinesen, muss man ganz klar sagen, dieses Thema vor etwa 15 Jahren angefangen haben voranzutreiben. Man kann sagen, so 2009 war etwa der Startpunkt, dass China gesagt hat, wir machen erstmal Gesetze, die da sicherstellen, dass die zukünftigen Emissionswerte von Fahrzeugen so drastisch reduziert werden, dass die Hersteller eigentlich gezwungen worden sind, sich mit neuen Technologien für die Antriebstechnik zu beschäftigen. Und man gesagt hat, okay, wir wollen in diesem Markt der Battery Electric Vehicles eine führende Macht werden. Und das hat man durch gesetzliche Rahmenbedingungen, aber durch Investitionspolitik etc. Umgesetzt. Und das sehen wir heute, dass eben chinesische Player in diesem Markt führend sind, muss man klar sagen, Technologieführer sind, Preisführer sind, also Kostenführer sind und die gesamte Lieferkette eben heutzutage abbilden können in dieser Technologie von der Extraktion des Lithiums in Chile über die Raffinerie des Lithiums in China, den Bau der Batterien in China, die Herstellung dieser Fahrzeuge in China und dann den Export dieser Fahrzeuge in Rest der Welt. Das heißt, hier verändert sich sozusagen eine komplette Industrie gerade. Und all das sind Themen, die eben wirklich für viele, viele Unternehmen eine echte Herausforderung jetzt darstellen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sozusagen den geopolitischen Druck, auf der anderen Seite die Druck der Märkte, Veränderungen auch sehr schnell, sehr konkrete Veränderungen schnell umzusetzen. Und das bedeutet für viele Unternehmen, die viele Jahre schon in diesen Industrien tätig waren, wo man gedacht hat, Märkte sind relativ gut verteilt. Man hat die großen OEMs, die man kannte. Es gab dann die Tier 1, Tier 2 Supplier und so weiter, die alle irgendwo natürlich ihre Marktposition haben. Und die stehen heute vor der Herausforderung, dass jetzt komplett neue Player im Markt sind, die diese Marktanteile eben angreifen. Und das steht heute sozusagen alles auf dem Spiel. Und ich glaube, das ist eine Gemengelage, die wir nicht oft erleben sozusagen in der Industrie, dass eben oder in verschiedenen Industrien, dass man eben diesen Druck hat von sehr vielen Seiten. Und das ist eine große Herausforderung.
Ja, um mal ein Beispiel von der Automobilindustrie zu bleiben, ein weiterer Aspekt, der noch zum Tragen kommt, ist, wie die Politik in Deutschland oder in Europa beispielsweise reagiert auf diese Situation. Beispiel Importzölle für chinesische Fahrzeuge. Steht im Raum. Und dann ist die Frage, was würde so eine Maßnahme dann wieder auslösen? Was für Konsequenzen ergeben sich daraus wieder? Und dann haben wir Situationen, wo sich die Maßnahmen sozusagen aufschaukeln und wo dann die Konsequenzen gar nicht mehr abzusehen sind. Ne?
Absolut, genau. Also ich glaube, wir waren alle gar nicht so wahnsinnig überrascht, dass jetzt die EU mit dem Thema irgendwann um die Ecke kommt, weil ich meine, es ist immer ein Thema, dass die EU sich natürlich solche Marktveränderungen anschaut und sich die Fragen stellen muss, gibt es hier in irgendeiner Weise vielleicht ein Dumping das haben wir gesehen, gerade bei der Solarindustrie vor über 10 Jahren, als man gesehen hat, dass in der Solarindustrie sehr viel günstige Solarpanels aus China gekommen sind. Die EU hat sich das angeschaut, hat eben gesagt, hier wird mit Dumpingpreisen Solarpanels auf den Markt geworfen. Man hat dann Strafzölle eingeführt. Die Strafzölle wurden, muss man ehrlicherweise sagen, auch umgangen. Da gab es dann Geschäfte, die zum Beispiel über Drittstaaten gelaufen sind. Das war für die europäische Solarindustrie im Prinzip der Todesstoß. Also die Industrie ist dann im Prinzip in Europa zugrunde gegangen aufgrund dieses Marktdruckes, der sozusagen aus China gekommen ist. Die EU sieht natürlich die Gefahr, dass was Ähnliches drohen könnte in der Automobilindustrie. Insofern sage ich jetzt mal, die Frage zu stellen, glaube ich, ist nicht unvernünftig, und zu schauen, gibt es hier eventuell tatsächlich ein Preisdumping. Was man allerdings sehen muss, ist, zumindest ist das mein Verständnis, wie im Moment das Pricing dieser Produkte aus China funktioniert, die sind in Europa deutlich teurer, die Fahrzeuge, die aus China kommen, als in China selber. Das heißt, man kann es zumindest nicht sagen, dass die Produkte, die hier verkauft werden, noch billiger verkauft werden als zum Beispiel in China. Das Pricing dieser Fahrzeuge ist eigentlich relativ hoch. Also man kann es auch nicht sagen, dass alle Fahrzeuge, die aus China gerade nach Europa kommen, besonders im billigen Marktsegment sind, sondern die treten an heute in der Mittelklasse, teilweise sogar in der Oberklasse mit interessanten Fahrzeugen, aber auch zu Preisen, die jetzt nicht unbedingt nach Dumpingpreisen aussieht. Aber das muss man jetzt klar sehen. Die EU-Kommission muss es ihre Hausaufgaben machen. Die muss es analysieren, sich das anschauen. Und dann wird man sehen, ob es tatsächlich dazu kommt, dass Strafzölle verhängt werden. Insofern, ich glaube, das ist ein offenes Verfahren. Aber klar ist natürlich, dass China das nicht toll findet, dass jetzt dieses Thema auch noch auf die Agenda gekommen ist. Es gibt schon viele andere kontroverse Themen zwischen Europa und China. Das ist auch noch die Automobilindustrie sozusagen als das nächste Konfliktthema kommt, ist natürlich für viele Leute in China erstmal schon eine gewisse Überraschung gewesen. Das nächste Thema, was jetzt gerade vor ein paar Tagen angekündigt worden ist, ist ja eine Untersuchung bezüglich auf das Thema Windkraft. Dort soll eine ähnliche Investigation gestartet werden, auch mit der Frage eben, ob es ein Preisdumping gibt beim Thema Exporten von Windkraftanlagen aus China nach Europa. Wir wissen alle, die Windkrafthersteller in Europa sind alle in ökonomischen Schwierigkeiten. Obwohl der Markt wächst, verdient keiner im Moment Geld. Und jetzt kommt sozusagen auch noch ein Wettbewerber aus dem fernen Osten, der noch stärker sozusagen mit Kapazität in den Markt kommt. Und das ist natürlich für alle Player, die hier in Europa sind, natürlich schwierig zu verkraften. Insofern muss man da auch abwarten jetzt, wie so ein Verfahren ausgeht. Aber wir haben sozusagen jetzt zwei neue Konfliktfelder zwischen Europa und China, wo wir einfach beobachten müssen, wie das ausgeht.
Okay, das waren also zwei wichtige Reibungspunkte oder Felder in unserem Verhältnis zu China. Ein weiteres großes kataklysmisches Event war natürlich der Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen und was sich da im globalen Machtgefüge daraufhin getan hat in Bezug auf, wie diese Sanktionen durchgehalten werden, durchgeführt werden, unterwandert werden. Auch da haben gewisse Player die Gunst der Stunde genutzt sozusagen, um auch da das Ganze strategisch für sich auszunutzen. Vielleicht kannst du da ein paar Dinge zu sagen, was das eigentlich ausgelöst hat an Zweit- und Drittorder-Konsequenzen sozusagen.
Also was man natürlich konstatieren kann, ist, in China wurde das Thema zum Beispiel der Sanktionen natürlich sehr negativ erstmal aufgenommen. China sagt immer, Sanktionen sind nicht das richtige Instrument, weil es in der Regel eigentlich die falschen trifft und in der Regel und aus deren Sicht eben Konflikte eigentlich eher verschärft, als dass du die Konflikte eigentlich damit beenden kannst. Allerdings hat China auch gesagt, und das ist, glaube ich, im großen Teil schon so, man wird sich auch an die Sanktionen halten. Das heißt, auch chinesische Unternehmen sind angehalten worden, entsprechend sich danach auszurichten, was zum Beispiel EU-Sanktionen, US-Sanktionen angeht. Das heißt, also auch chinesische Unternehmen dürfen jetzt nicht einfach mit sanktionierten russischen Unternehmen ganz einfach zusammenarbeiten. Auch das ist ein Thema, wo China das sozusagen mit, sicherlich nicht mit großer Freude, aber zumindest hält man sich einigermaßen daran und sagt, okay, wir machen keine eigenen Sanktionen, aber wir beobachten das und was die Europäer und die Amerikaner da machen. Wir werden jetzt nicht offen diese Sanktionen unterlaufen. Was allerdings natürlich zu beobachten ist, aber da müssen sich auch die Europäer mal das genauer anschauen, ist, dass wir gerade in diesen Anrainerstaaten von Russland, Kaukasus zum Beispiel und so weiter, viele Staaten jetzt sehen, wie Aserbaidschan, Kasachstan etc., die dramatisch hohe plötzlich Exportzahlen nach Russland haben. Und offensichtlich hier über Drittländer Geschäfte stattfinden, um auch Sanktionen zu umgehen. Ich meine, Habeck hat das, glaube ich, mal vor ein paar Monaten auf die Agenda gebracht. Was daraus geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber man sieht es an den nackten Zahlen, wie dort plötzlich ökonomische Aktivität entfaltet worden ist in Ländern, wo eben vorher das nicht so der Fall war. Und da liegt zumindest der Verdacht nahe, dass da auch offensichtlich auch Sanktionen unterwandert werden. Was ich in einem Gespräch zum Beispiel mit einem Logistikunternehmer erfahren habe, der eine Reise gemacht hat in die Länder, der sagt, dass China dort sehr aktiv ist, zum Beispiel auch in der Automobilindustrie. Das heißt, man sieht viele chinesische Fahrzeuge mittlerweile in diesen Ländern rumfahren. Das heißt, China sieht da auch so eine gewisse Chance jetzt auch, dort in diesen Ländern, die als Exportmärkte zu entwickeln, aber natürlich auch seine Interessen in diesen Ländern wahrzunehmen. Stichwort Belt and Road zum Beispiel. Das heißt, dadurch, dass diese Länder so ein bisschen aus dieser, der hat es so ausgedrückt, die Länder waren im Prinzip bis zum Ukraine-Krieg extrem stark Moskau orientiert. Oftmals war die Zentrale von vielen Unternehmen in Moskau. In den Ländern selber hat man höchstens so Satellitenoffices und sowas gehabt. Die mussten sich jetzt eigentlich sozusagen abklemmen von Moskau, entwickeln sozusagen dort eigene Standorte und so weiter. Das heißt, für die Länder sehen jetzt für sich eine echte Chance, sozusagen Dinge auch für sich selber aufzubauen, so ein bisschen unabhängig von Russland. Gleichzeitig werden sie offensichtlich genutzt als Hub, um vermutlich auch westliche Sanktionen zu unterlaufen. Also es ist eine interessante Entwicklung, wo, glaube ich, die EU aufgefordert sein sollte, auch sich dort in diesen Ländern auch stärker wahrscheinlich präsent zu sein. Denn offensichtlich werden da gerade neue Märkte verteilt. Und das kann eine Chance sein, ist immer auch mit Risiko verbunden, aber zumindest scheint hier vieles zu passieren, ausgelöst sozusagen durch den Russland-Ukraine-Krieg. Und auch das ist natürlich ein Thema, mit dem sich Unternehmen auseinandersetzen müssen und sich fragen, okay, ist das vielleicht auch für uns eine Möglichkeit, in solchen Ländern jetzt neue Geschäfte, neue Geschäftsverbindungen aufzubauen und so weiter und so fort, denn dort passiert gerade irgendwas.
Mhm. Jetzt gibt es einen weiteren Player, der bisher noch gar nicht gefallen ist in dieser Diskussion, der aber unbedingt erwähnt werden muss, und zwar Indien. Hat sehr große Ambitionen und spielt auch ein ganz, ganz geschicktes Spiel in diesem Machtmonopoly sozusagen, in dem sich viele Optionen offen hält. Wie ist die momentane Situation aus Sicht von Indien zu bewerten?
Es gab ja vor ein paar Wochen diesen großen BRICS-Gipfel in Johannesburg, bei dem die BRICS-Staaten ja auch angekündigt haben, sich zu erweitern. Ich glaube, das war grundsätzlich für China und aber auch für die BRICS-Staaten ein diplomatisches, interessantes Ereignis, weil man natürlich sich sozusagen nochmal auf der Weltbühne jetzt wieder zeigen konnte, jetzt nach Covid. Es war ja auch so ein bisschen ruhig geworden um das Thema BRICS. Und China hat es aber ziemlich geschickt eigentlich sozusagen wieder auf die Agenda gestellt und gesagt, wir wollen diesen BRICS-Verband eigentlich weiterentwickeln. Das war ja mal, ich glaube, Goldman Sachs hat diesen, ein Analyst von Goldman Sachs hat ja diesen Begriff mal geprägt und hat ja damit eigentlich nur ausdrücken wollen, dass es im Prinzip ein paar Länder gibt, sozusagen im globalen Süden, aber auch China und Indien, wo man in den nächsten Jahren sehr hohe Wachstumsraten erwartet und die natürlich dann irgendwann mal eine hohe Gewichtung haben sollten, natürlich in einem Aktienportfolio, das global ausgerichtet wird. Grundsätzlich auch eine interessante Idee. Wenn man sich natürlich allerdings mal ein bisschen die Entwicklung dieser Länder anschaut, haben die sich natürlich sehr stark unterschiedlich entwickelt. Südafrika, muss man ehrlicherweise sagen, hat sich kaum entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren. Im Gegenteil, da ist ja eigentlich die ökonomische Situation, politische Situation eher noch schwieriger geworden. Brasilien hat sich wieder einigermaßen gefangen und hat auch gute Entwicklungszahlen. Da muss man jetzt schauen, wie sich der neue Präsident dort, was der für Ambitionen haben wird und wie er es jetzt vorantreibt. Aber China und Indien sind natürlich so sehr stark, sehr dominant in diesem Verbund sozusagen. China als führende Macht auf jeden Fall mit einer sehr, sehr, sehr hohen Anteil auch an der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren. Und wenn man sich so mal diese Zahlen anschaut, ist das wesentliche Treiber eigentlich des Wirtschaftswachstums in den BRICS halt China gewesen. Ja. Jetzt hat China eben, wie gesagt, wir wollen dieses Thema aber weiter vorantreiben, vielleicht auch so eine Art neue G7 entwickeln aus diesem Verbund, der eben so einen Gegenpol bilden soll zu den traditionellen G7 und nutzt jetzt eben die Gunst der Stunde zu sagen, wir wollen andere Länder auch auf diese Plattform draufholen. Gleichzeitig hat man eben halt mit Indien einen Player in diesem Verbund, der traditionell eigentlich eher mit China, ich will es nicht sagen, verfeindet im klassischen Sinne ist, dass die mal große Kriege gegeneinander geführt haben, aber es gibt Es gibt einen schwelenden Grenzkonflikt im Kaschmir zwischen Indien und China, wo es immer mal wieder auch echte Auseinandersetzungen gibt und so weiter. Und beide Länder haben also einen schwelenden Grenzkonflikt. Und beide Länder haben natürlich aber auch Ambitionen, was das Thema wirtschaftliche Entwicklung, technologische Entwicklung angeht. China will sozusagen, haben wir ja schon drüber gesprochen, eine führende Weltmacht werden, auch in technologische Macht. Und Indien hat sich eben in den letzten Jahren sozusagen so aufgestellt, dass sie sagen, wir haben auch einen Anspruch, technologisch, wirtschaftlich und so weiter unser Land stark nach vorne zu bringen und wollen uns hier auch als Wettbewerber gegenüber China aufstellen. Das heißt, man will sich attraktiv machen für Investments, gerade auch von ausländischen Unternehmen. Und wir sehen es auch jetzt in den letzten Jahren, dass auch Technologiekonzerne nach Indien gehen, die dort eben zum Beispiel Smartphones herstellen, aber auch Automobilindustrie, Halbleiterindustrie. Das heißt, Indien hat den Anspruch zumindest in den nächsten Jahren auch dort zu partizipieren, wo China heute schon steht. Und das kann natürlich auch in so einer BRICS-Situation sicherlich zu gegenteiligen Interessen führen, wo man dann schauen muss, wie China als führende Macht in diesem BRICS-Verbund versuchen wird, das unter einen Hut zu bekommen. Ich hatte nach dem BRICS-Gipfel eine ganz interessante Diskussion mit dem Kollegen hier von PwC in Deutschland, der indischen Ursprungs ist und der mir mal so ein bisschen erzählt hat, wie in der indischen Presse auch gesprochen worden ist nach dem BRICS-Gipfel. Und dort war das im Prinzip so, dass er gesagt hat, naja, BRICS ist ganz interessant für uns, aber wir werden uns auf jeden Fall in der ganzen geopolitischen Diskussion nicht auf die eine oder andere Seite schlagen, sondern wir verfolgen sozusagen unsere eigenen nationalen Interessen. Die sind unabhängig von China, aber auch unabhängig von den USA. Und für uns ist es wichtig, sozusagen hier eine gewisse neutrale Position einzunehmen. Traditionell ist Indien sehr stark mit den USA verbunden, seit vielen Jahren. Und es wird sich jetzt zeigen, wie sich Indien hier positioniert, ob sie bei so einer neutralen Position bleiben können, um in diesem BRICS-Verbund auf jeden Fall auch natürlich weiterhin mit dabei zu sein oder ob sie gezwungen werden, gegebenenfalls sozusagen von den Amerikanern hier stärker Farbe zu bekennen oder die Chinesen hier Indien auffordert, stärker Farbe zu bekennen. Das muss man abwarten. Aber grundsätzlich halt, glaube ich, ist es so, dass die Inder das Thema BRICS eher opportunistisch sehen als Chance, sozusagen eigene nationale Interessen zu verfolgen in so einem Verbund mit anderen, aber jetzt nicht zwingend das sehen sozusagen als Gegenpol gegen den vermeintlichen Hegemon USA.
Ja, ich glaube, die westlichen Nationen haben auch die Erweiterung dieser BRICS-Gruppe, die bei diesem Meeting da Ende August in Südafrika bekannt gegeben wurde, auch mit gewisser Gelassenheit gesehen. Ein bisschen auch aus dem Grund, weil die BRICS-Gruppe in der Historie jetzt nicht besonders viele große Initiativen hervorgebracht hat. Ja, diese Konstellation gab es schon seit vielen, vielen Jahren. Und positioniert sich als Gegenpol zur westlichen Welt sozusagen. Aber wenn man mal unterm Strich schaut, was bei rumgekommen ist, was für große Initiativen, was gemeinsam damit erreicht wurde, fällt die Bilanz doch eher bescheiden aus. Ne?
Sehe ich genauso. Ich glaube, das muss man eben jetzt abwarten, ob man das auch mit echten Inhalten füllen kann. Dieses Wort BRICS, wenn es dann mal erweitert wird um weitere Länder, wird man wahrscheinlich irgendwann auch das Label ändern müssen. Aber man muss es ja auch irgendwann mit echten Inhalten füllen, sprich also mit Freihandelsabkommen, die man untereinander abschließt oder mit Direktinvestitionsprojekten und so weiter. Also ich glaube, das muss jetzt in den nächsten Jahren mal abgewartet werden, wie man das tatsächlich auch zu einem echten Projekt macht und nicht nur nutzt sozusagen, um jetzt auf der diplomatischen Bühne Kongresse zu machen und dort, sage ich jetzt mal, irgendwelche Schlagzeilen zu erzeugen, sondern es muss ja auch irgendwann inhaltlich irgendwas dabei rumkommen.
Gibt es denn jetzt, basierend darauf, was Sie jetzt gesagt haben über diese BRICS-Staaten und gerade diese neuen Entwicklungen, diese Erweiterung dieses Staatenbundes, gibt es da irgendwelche konkreten Ratschläge oder Ableitungen für Unternehmen dafür? Darüber hinausgehen, was du gerade gesagt hast, aber ein paar konkrete wirkliche Dinge, auf die man sich einstellen muss, vielleicht auch Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Es ist ja nicht nur alles Probleme oder Herausforderungen oder Schwierigkeiten, sondern es kann ja auch tolle Opportunities, tolle Möglichkeiten eröffnen. Gibt es da irgendwas, was offensichtlicherweise in Frage käme?
Also Boris, ich glaube, über was wir auf jeden Fall ja sprechen müssen, ist in dem Zusammenhang, wo wir darüber sprechen, dass die Politik oder die Geopolitik heute eine große Rolle spielt, da muss man, müssen Unternehmen sich auf jeden Fall ja mal damit beschäftigen, um zu fragen, wo sind denn meine Märkte und wo habe ich Opportunities, auch von diesen geopolitischen Spannungen vielleicht zu profitieren. Was wir klar zum Beispiel sehen, ist die USA, die mit dem Inflation Reduction Act ja dafür gesorgt haben, zu sagen, wir wollen auch wieder Manufacturing in die USA reinbringen und das auch relativ erfolgreich gerade macht. Also da werden große Investitionen werden dort angeschoben, die vom Staat unterstützt werden, wo der Staat klar sagt, wir rollen den Unternehmen den roten Teppich aus, die in bestimmte Industrien in die USA investieren mit Manufacturing-Kapazitäten. Und das eben nicht nur in Hightech, sondern eben vielen Dingen, die zum Beispiel mit Greentech zusammenhängen. Das heißt, die Automobilindustrie ist da gefordert, das ganze Thema Solarindustrie, Windkraft etc. pp. Also das heißt, dort entstehen ja Chancen für Unternehmen zu partizipieren an einer Entwicklung, die auch geopolitisch sozusagen mal angetriggert worden ist zumindest. Also das heißt, für Unternehmen ist es wichtig, sich anzuschauen, wie sozusagen die politischen Vorgaben sich verändern und die dann eben dazu führen, dass man hier eben auch Möglichkeiten hat durch Tax Credits, also das heißt Subventionen, die es eben gibt, aber auch klare politische Unterstützung, um zum Beispiel Investitionen irgendwo in einem Land zu machen. Anekdotenhaft kann ich vielleicht mal ein bisschen erzählen, was gerade in Mexiko passiert. Mexiko ist sozusagen als Standort jetzt wieder sehr attraktiv, um sozusagen im Bereich des sogenannten Nearshorings Kapazitäten in Mexiko aufzubauen, weil man eben sehr nah ist an den USA, aber natürlich im Lohnniveau sehr viel niedriger sitzt. Aber man ist nah an diesem Markt USA dran und man erfüllt für bestimmte Subventionen, die es in den USA gibt, zum Beispiel in der Fahrzeugindustrie, die Voraussetzungen des Local Content. Das heißt, Dinge, die eben dann in Mexiko gemacht werden, werden dann eben ähnlich gefördert, wie als würden diese Dinge in den USA gemacht werden. Und das heißt, Unternehmen, zum Beispiel aus China, schauen sich gerade Mexiko sehr stark an und sagen, okay, wir gehen mit Manufacturing-Kapazität nach China, nach Mexiko rein. Wir wollen nicht unbedingt die USA, aus vielen Gründen auch, vielleicht auch politischen Gründen, sondern Mexiko ist für uns interessanter. Aber wir sind nah an diesem großen Markt USA und partizipieren sozusagen an den Entwicklungen, die da stattfinden. Und ich glaube, es wird auch europäische Unternehmen geben, die sich auch gerade solche Standorte jetzt anschauen, wo man eben neue Chancen eben bekommt, weil eben politische Vorgaben gemacht worden sind, wie sie eben jetzt gerade sind. Und deswegen, also die geopolitischen Auseinandersetzungen sind Chance und Risiko. Und ich glaube, wichtig ist eben, dass Unternehmen das beobachten und sich überlegen, okay, wie kann ich mich da positionieren und gibt es für mich neue Chancen, auch in Ländern, wo ich vorher vielleicht gesagt habe, ist für mich zu schwierig, zu kompliziert, zu hohe Risiken, wo man dann eben sagen muss, klar, Risiken gibt es weiterhin, aber diese Dinge werden heute ganz anders auch von den Ländern unterstützt, solche Investitionsprojekte. Und deswegen werden da eben auch wieder die Karten neu gemischt. Mhm.
Und da ist ja zum Teil diese Förderprogramme oder diese Anreize, die da gesetzt werden über diesen Inflation Reduction Act, so groß und so attraktiv, dass es eine richtige Sogwirkung inzwischen entfaltet, sodass hier schon wieder die Stimmen laut werden, ob inzwischen eine Deindustrialisierung in Deutschland stattfindet, weil heutzutage es schwierig ist, hier Investitionen in Deutschland zu rechtfertigen, hohe Energiekosten und so weiter und so fort. Also auch da ist dann die Frage, wie reagiert ein Standort wie Deutschland darauf? Wie bleibt der wettbewerbsfähig sozusagen in Anbesicht der Tatsache, dass es sehr, sehr viel niedrigere Energiekosten in den USA gibt beispielsweise und noch sehr, sehr interessante, attraktive Investitionsprogramme?
Absolut. Und ich glaube, die Politik versucht ja darauf zu reagieren. Ich meine, wir haben jetzt die Schlagzeilen, die großen Investitionen von Intel, aber auch von TSMC in der Halbleiterindustrie werden durch massive Subventionen auch gefördert. Und ich glaube, auch in Europa hat man eben erkannt, dass man offensichtlich von diesem Dogma, dass man zur Industriepolitik ja gerade in Deutschland immer so ein bisschen abgetan hat und gesagt hat, das ist doch sowieso nur ein Subventionswettbewerb, der passiert und da werden im Zweifelsfall die falschen Technologien gefördert, dass man sagen muss, wir werden uns auch mit dieser Industriepolitik stärker beschäftigen müssen und wir werden auch sehen müssen, dass der Staat dort auch stärker wohl in den nächsten Jahren auch bestimmte Technologien fördern wird. Und auch das hat natürlich Auswirkungen auf Unternehmensentscheidungen. Und das Erfolgsmodell so ein bisschen von China der letzten 30, 40 Jahre war ja auch zu sagen, wir sind zwar ein kapitalistisches System in Bezug auf, wie die Unternehmen sozusagen im Wettbewerb untereinander stehen. Das ist China ganz klar. Aber wir haben eine starke Hand sozusagen des Staates, der sagt, wir machen bestimmte Vorgaben, in welche Technologien wir zum Beispiel investieren wollen, welche Industrien wir fördern wollen. Und ich glaube, Europa wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren sich überlegen müssen, wie man auf sowas reagiert. Das heißt, man wird nicht alle Entwicklungen sozusagen dem Markt überlassen, sondern man wird bestimmte Technologien einfach auf dem Staat fördern müssen. Und es gibt ja dafür eigentlich auch zumindest ein interessantes Beispiel, das ist nämlich die Flugzeugindustrie. Ohne, sag ich jetzt mal, die leitende Hand, gerade Deutschlands und Frankreich, hätte es Airbus so nie gegeben. Und Airbus ist heute neben Boeing die zwei großen Flugzeughersteller der Welt. Und ohne eine gewisse Industriepolitik, die vor 30, 40 Jahren losgegangen ist, würde es heute so einen Player in Europa nicht geben. Und ich glaube, man muss einfach konstatieren, dass bestimmte Kernindustrien offensichtlich eine gewisse Lenkung auch brauchen des Staates. Und davor sollten wir uns jetzt auch nicht irgendwie dogmatisch wegducken und sagen, das wollen wir alles nicht. Sondern muss ich halt überlegen, wie man das richtig macht. Was sind die Instrumente dafür? Sind es direkte Subventionen oder sagt man, wir wollen zum Beispiel durch Investitionsanreize etc. Unternehmen eben fördern, die in bestimmte Technologien reingehen. Aber all das wird kommen und es wird noch mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine stärkere Rolle spielen. Und auch das ist ein konkretes Thema, mit dem sich Unternehmen auseinandersetzen müssen und sich überlegen, okay, ist meine Technologie, auf die ich jetzt setze, die Technologie, die auch staatliche Förderung erfährt, oder eben nicht. Und es gibt in Deutschland immer dieses Wort der Technologieoffenheit, das auch grundsätzlich auch natürlich richtig ist, dass man technologieoffen denkt. Aber man muss natürlich auch sehen, ich glaube, viele Unternehmen würden gerne eine etwas bessere Guidance bekommen, um zu sagen, okay, dann setzen wir halt jetzt auf zum Beispiel in der Automobilindustrie auf das Thema Batterietechnologie und halten uns nicht alle Optionen offen, denn wenn ich mir alle Optionen offen halte, dann kostet mich das wahnsinnig viel Geld. Und im Zweifelsfall hat eben jemand anderes dann auf das richtige Pferd gesetzt. Und dann gibt es heute dieses Prinzip des Winner takes all. Und alle anderen sind dann eben die Verlierer. Und ich glaube, da brauchen wir auch in der Politik stärkere Guidance zu sagen, lass uns auf bestimmte Technologien setzen. Darüber werden wir uns mit euch auseinandersetzen, mit den Unternehmen, auch mit Universitäten etc. Aber dann lasst uns bitte auch an diesem Thema alle gemeinsam arbeiten und nicht jeder sozusagen an 15 verschiedenen Technologien forschen, wo am Ende viel, viel Geld verbrannt wird, in Anführungszeichen. Und jemand anderes, der, sage ich jetzt mal, bestimmte Vorgaben bekommen hat, zum Beispiel wie in China die Automobilindustrie, die räumen dann kompletten Markt von hinten auf. Und das muss man einfach konstatieren, dass die Welt eben halt offensichtlich heute etwas anders funktioniert. Und dem muss sich die Politik, aber auch die Unternehmen in Europa stellen.
Die nächste Frage ist wahrscheinlich auch die Frage der Geschwindigkeit. Wenn ich auf neue Technologien schaue, wie KI beispielsweise, da ist das Rennen enorm beschleunigt. Da werden jetzt die Karten verteilt. Da müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir da mitspielen wollen, welche Rolle Europa da spielt, inwiefern wir solche Technologien federführend mitentwickeln wollen. Und da mache ich mir so ein bisschen Gedanken, dass wir da wieder den Zug verpennen und dass wir da ein bisschen zu langsam am Hebel sind und uns zu sehr Gedanken über die Risiken machen und dann die Chancen aus den Augen verlieren. Siehst du es ähnlich?
Ich sehe das ganz ähnlich. Und auch hier, ich meine, das ist jetzt immer so ein bisschen abgedroschen mit dem Thema China. Aber es lohnt sich zumindest mal zu schauen, wie China damit umgegangen ist. Die Chinesen sagen, KI finden wir super. Und wir wollen das aber auch, sage ich jetzt mal, irgendwie fokussiert machen. Das heißt, China sagt, die großen Technologiekonzerne, die wir haben, wie eine Alibaba, eine Tencent, eine Baidu etc., die sollen dort eine führende Rolle bekommen. Aber wir sagen denen auch, in welchem Feld sie eigentlich eine führende Rolle bekommen sollen. Das heißt, man hat sozusagen bestimmte Industriefelder diesen Unternehmen zugeordnet, gesagt hat, Baidu. Du beschäftigst dich zum Beispiel mit dem Thema autonomes Fahren. Alles, was mit KI, mit autonomem Fahren zu tun hat, bist du sozusagen jetzt erstmal derjenige, der dieses Thema vorantreiben soll. Das heißt, jedes dieser großen Technologiekonzerne hat im Prinzip eine gewisse Industrie vorgegeben bekommen, wo man gesagt hat, da sollt ihr forschen und dann auch Produkte auf den Markt bringen, mit denen ihr dann irgendwann Geld verdienen könnt. Das heißt, man hat es nicht ein Unternehmen komplett frei überlassen, zu sagen, wir gucken jetzt mal, was für uns das interessanteste Feld ist, sondern es gab eine gewisse politische Vorgabe. Und dann, wie das eben so ist in China, dann fokussiert man sich auch sehr stark auf dieses Ding und da kommen dann am Ende auch Resultate raus. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sozusagen den Dirigismus von China nach Europa bringen, ja. Aber die Überlegung zu sagen, wir können nicht alle alles machen, sondern wir müssen auch uns auf was konzentrieren, wo wir dann erfolgreich sein können, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und zum Beispiel Deutschland muss ich fragen, wo können wir denn beim Thema KI eigentlich wirklich eine echte Rolle spielen? Was ist sozusagen da, wo wir vielleicht auch den Unterschied machen können und dann auch mal vielleicht einen globalen Player erschaffen können in Europa oder in Deutschland, der dann wirklich auch mit den Großen da mithalten kann oder vielleicht auch ein führender Player werden kann? Und da muss man sich überlegen, was könnte dieses Feld sein? Und eines der Felder, die ist natürlich ist natürlich das Thema klar, Automobilindustrie. Aber auch das ganze Thema Industrieautomatisierung. Mhm. Wie könnten wir es schaffen, mit den Industriekonzernen wie eine Siemens, wie eine Bosch, aber auch große Konzerne wie eine Thales oder Alstom in Frankreich oder mit Konzernen, große Maschinenbauer in Italien. Wie könnte man es schaffen, tatsächlich hier Technologien voranzutreiben, die dann dort auch eine Weltmarktfähigkeit haben, etc.? Und da muss sich eben die Politik und müssen sich die Unternehmen vielleicht mal wirklich an den Tisch setzen und überlegen, okay, welche Felder wollen wir denn bearbeiten? Und welche Felder sind eben für uns so interessant, dass wir eben einen Vorteil haben, auch gegenüber anderen Ländern oder anderen Regionen. Und die gibt es natürlich auch in Europa, diese Vorteile, um dann in diesem Wachstumsmarkt KI auch echt mal eine globale Rolle zu spielen. Was man erkennen kann, beim ganzen Thema Generative AI, da ist schon in den USA so viel Vorsprung erzielt worden, ja, dass man wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein wird, das nochmal aufzuholen. Aber dann muss man eben andere Felder sich heraussuchen, wo die USA eben nicht so stark wahrscheinlich sind. Und da gibt es Felder, ich habe sie genannt. Und das wird interessant sein, wie sich Europa hier aufstellt, ob wir wirklich das wollen, wollen wir das wirklich machen, können wir das machen? Aber dass alle Unternehmen irgendwie ein bisschen KI machen, weiß ich nicht, ob das am Ende zum Erfolg führt.
Ja, ja. Um nochmal beim Thema USA zu bleiben und damit leider abzuschließen, in einem kommenden Jahr sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Mhm. Und das Ergebnis der Wahlen scheint völlig offen zu sein, wenn man sich die Umfragen anschaut. Ist also jetzt nicht abzusehen, ob Joe Biden oder die Demokraten im Weißen Haus bleiben oder ob es die Republikaner vielleicht sogar mit Trump wieder ins Weiße Haus schaffen. Das ist auch nochmal eine Wildcard für das für unser Thema heute, oder? Was da im nächsten Jahr im Weißen Haus passiert?
Ja und nein. Also wenn wir mal zumindest die Außenpolitik anschauen, ich bin jetzt auch nicht der Experte, glaube ich, für US-Außenpolitik, aber wenn ich mir es zumindest aus dieser Sicht das Geschäft, das ich gut kenne, wenn ich China anschaue, muss man ehrlicherweise sagen, da hat sich nichts grundlegend verändert. Im Gegenteil, die Zollthemen sind nicht vom Tisch gekommen, also es werden weiterhin die Zölle erhoben, die Trump erhoben hat. Auch der Ton, wie man miteinander umgeht, hat sich vielleicht in Nuancen verändert, aber nicht dramatisch. Mhm. Was man zumindest jetzt gesehen hat in den letzten Monaten ist, es gab viele Besuche amerikanischer Politiker, auch Spitzenpolitiker in Peking, glaube ich, dort eben wieder den Kommunikationsfaden aufzugreifen. Das sind alles gute Dinge. Es war jetzt gerade eine Gruppe von US-Senatoren. Es ist gerade, glaube ich, im Moment gerade in Peking. Also das sind alles natürlich schon Signale. Aber die grundlegende Auseinandersetzung der USA mit China, die hat sich unter Biden nicht stark verändert. Das ist einfach so, dass es einen Konsens im Prinzip gibt zwischen Demokraten und Republikanern. Die sagen, wir wollen, das Verhältnis zu China ist heute ein anderes als noch vor 10 Jahren und darauf müssen wir reagieren. China hat heute eine andere Rolle als noch vor 10 Jahren Und unsere Politik muss sich dem stellen. Und das führt natürlich dazu, dass das auch politisch, und darüber haben wir schon gesprochen, natürlich dann Vorgaben gibt, die dazu führen, dass es eben halt diese Auseinandersetzung auch konkret wird durch Gesetze etc., die dann zum Beispiel Technologietransfer verbieten. Also das heißt, ich glaube nicht, dass sich durch Trump, wenn Trump nochmal Präsident werden würde, in der Richtung irgendwas dramatisch verändern würde. Aber natürlich gibt es dann ganz andere Fragen, die dann natürlich auf die Agenda kommen können. Das ist das ganze Thema, wie ist die Zukunft des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses? Auch das ist ja ein Thema, das Trump immer mal wieder zumindest auf die Agenda geschrieben hat und auch Fragen gestellt hat dazu, die aber nicht immer ganz unvernünftig waren, muss man ehrlicherweise auch sagen, dass Trump in Frage gestellt hat, ob es sein kann, dass die USA sozusagen die Schutzmacht Europas sind, aber die europäischen Länder eben halt in ihren Haushalten noch nicht mal 1% für Rüstungsausgaben bereit sind, bereitzustellen. Das ist ja nicht unvernünftig, so eine Frage zu stellen. Und das hat er gemacht, erst zum ersten Mal, und hat, glaube ich, dafür viel Aufsehen gesorgt, aber auch, glaube ich, zu echtem Nachdenken aufgerüttelt, zu sagen, wir müssen da offensichtlich auch in Europa darüber nachdenken, wie wir unsere Verteidigung überhaupt aufbauen wollen. Der Ukraine-Russland-Krieg hat ja uns nochmal vor Augen geführt, das muss man ganz klar sehen, wenn es die USA nicht als Schutzmacht gibt in Europa, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Und ich glaube, insofern, keiner wünscht sich, glaube ich, einen neuen Präsidenten Donald Trump. Aber was ich glaube, was wir auf jeden Fall in Europa wissen müssen, ist, wir müssen unsere Hausaufgaben machen in Bezug auf Wirtschaftspolitik. Wir müssen Europa viel attraktiver machen als Investitionsstandort wieder. Die Amerikaner machen es uns gerade vor, wie man das macht. Und wir müssen in Bezug auf das Thema Verteidigungspolitik auch, glaube ich, eigene strategische Entscheidungen treffen. Und da sind die Politiker auch gefordert, sich da auseinander zusammenzusetzen und überlegen, wie gehen wir damit um. Und das unabhängig davon, wer in Washington regiert, sondern eben aus eigenem Interesse. Und ich meine, das ist jetzt eine politische Diskussion, die wir jetzt führen, aber ich glaube, das ist muss eigentlich allen klar sein, dass das nicht unvernünftig ist, solche Fragen zu stellen und zu überlegen, wie wir in Europa darauf reagieren. Wie gesagt, unabhängig davon, wer in Washington gerade an der Macht ist. Und für die Unternehmen, weil wir auch konkret immer wieder versuchen wollen, was heißt das eigentlich für Unternehmen? Ich glaube, was auf jeden Fall sicher ist, dass die USA weiterhin die USA auch als Manufacturing-Standort attraktiv halten wollen. Wir sehen jetzt, dass sie da erfolgreich sind durch den Inflation Reduction Act. Das heißt, es hat eine hohe Sogwirkung auf Investitionen. Und das wird mit Sicherheit auch, egal wer der neue Präsident sein sollte, ob das ein Biden 2 ist oder vielleicht ein Donald Trump oder ein Ron DeSantis, weitergehen. Und das ist im Prinzip die Message für die Unternehmen. Schaut euch den nordamerikanischen Markt an. Wo sind Chancen? Man muss nicht zwingend in Nordamerika, also in den USA investieren. Man kann auch in Kanada oder in Mexiko investieren, um an vielen dieser Themen zu partizipieren. Aber was man natürlich ganz klar sieht, zum Beispiel in Mexiko, der Run auf Industriegrundstücke und so weiter geht schon los. Und das heißt, Unternehmen streiten sich jetzt schon sozusagen, wo die, wer jetzt welche Grundstücke überhaupt kaufen kann. Das heißt, da ist es höchste Zeit, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, dass man auch irgendwann mal handelt. Denn ansonsten ist auch dort wieder ein Markt gedrängt. Das heißt, da steigen die Arbeitskosten, dann die Investitionskosten. Also da muss man auch früh dran sein, um bei solchen Entwicklungen mit dabei zu sein. Insofern also die Aufforderung klar an die Unternehmen, sich das auch weiterhin anzuschauen, nicht nur anzuschauen, sondern gegebenenfalls eben auch zu handeln.
Ja, vor allem ist Mexiko auch kein Neuland für deutsche Unternehmen. BMW beispielsweise hat vor vielen Jahren dort erfolgreich ein Werk aufgebaut, um unter anderem den amerikanischen Markt von Volkswagen. Auch Volkswagen ist dort unterwegs, also kein Neuland. Es bleibt, glaube ich, festzuhalten, dass der Abgesang der USA als Weltmacht und als Markt und als Produktionsstandort war etwas überfrüht, haben sich sehr gut gefangen. Die Daten zeigen wieder nach oben. Wirtschaft erholt sich schneller als in China beispielsweise. Also ich glaube, der Abstieg der USA als Weltmacht war etwas überfrüht, wahrscheinlich angekündigt.
Absolut, genau. Also der Abgesang sozusagen auf die USA war definitiv zu früh. Also das heißt, man darf solche Dinge nie unterschätzen, welche Resilienz auch solche Länder haben und welche auch Erneuerungskraft. Und ja, mit viel Chaos verbunden, mit dem, was wir in Washington jetzt auch gesehen haben letzte Woche. Keine Frage. Aber man muss ganz klar sehen, die Amerikaner, wenn sie sich in bestimmte Dinge mal geeinigt haben, und das ist zum Beispiel, wie gesagt, eben, dass man eben die Wirtschaft fördern will und man will Investitionen anlocken, dann handeln auch die Staaten dort. Also das heißt, die States sind ja dort auch aufgefordert, solche Investitionen anzulocken. Da gibt es einen richtigen Wettbewerb dann untereinander. Und das darf man nicht unterschätzen. Und da passiert dann auch relativ schnell was. Das heißt, Dinge werden auch sehr schnell umgesetzt. Ja. Also insofern, der Abgesang war mit Sicherheit zu früh.
Gutes Schlusswort. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe das Gefühl, als wenn das noch nicht das letzte Mal war, dass wir beide uns gesprochen haben, vor allem noch nicht zu diesem Thema. Du bist immer wieder gern gesehener Gast zu allen diesen Themen.
Sehr gerne, Boris. Ist immer ein Spaß mit dir, auch sowas zu machen. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
So, das war der Go Global Podcast zur Frage, wie man Unternehmen durch die neue multipolare Welt navigiert. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wer weitere Informationen zum Thema benötigt, kann sich vertrauensvoll an das Team International der Handelskammer Bremen wenden. Das Team berät Unternehmen in Sachen Markteintritt in ausländische Märkte, Zoll- und außenwirtschaftlichen Fragen, Exportkontrollen und vieles mehr. Ansonsten stehen auch die Kollegen von der Wirtschaftsförderung Bremen sowie der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation für internationale Themen als Ansprechpartner zur Verfügung, besonders wenn es um Ansiedlungsthemen oder wirtschaftspolitische Fragestellungen geht. Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.